Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Musikalisch wird es bei uns mit einer Star-Pianistin, der Heldin im neuen Roman der britischen Autorin Deborah Levy. In ihrer Heimat wird sie geradezu kultisch verehrt. Viele Leserinnen vor allem betrachten die Bücher von Deborah Levy als Lebensratgeber für eine starke weibliche Identität. Und darum geht es auch im jüngsten Buch, dem Roman August Blau von Deborah Levy. Sie hat im Funkhaus Station bei uns gemacht. Es war toll, sich mit ihr zu unterhalten. Willkommen zusammen. Für gleich drei ihrer Romane wurde die Britin Deborah Levy für den Man Booker Prize nominiert, für die höchste literarische Auszeichnung ihres Landes also. Aber für ihre Fans ist sie weit mehr als nur eine Schriftstellerin. Sie wird geradezu verehrt. Bei öffentlichen Auftritten passiert es, dass Frauen ihr bewegt erzählen, wie ihre Bücher ihr Leben verändert haben. Und es kommt vor, dass sie bei Lesungen sogar um konkrete Tipps gebeten wird, wie man Lebenskrisen überwindet, etwa eine Scheidung. Denn auch davon hat Deborah Levy ganz offen erzählt in einer mehrbändigen Autobiografie. Da geht es um die Trennung von ihrem Mann, um den Neubeginn mit über 50 und um den Preis, den man als Künstlerin für die eigene Unabhängigkeit zu zahlen hat. Und dieses Thema von weiblichem Künstlertum greift Deborah Levy nun auf in ihrem neuesten Roman. August Blau heißt er auf Deutsch. Willkommen, welcome Mrs. Levy im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you, I'm so happy to be in conversation with you.
Ihre Heldin ist eine britische Star-Pianistin, eine internationale Größe, aber jetzt in einer Krise. Eine Menge Musik gibt es in diesem Buch, Rachmaninow, Brahms, Erik Satie. Sie mussten sich ja, Frau Levy, in Ihre Figur, diese Künstlerin, hineinversetzen. Was haben Sie denn am liebsten gehört beim Schreiben?
I was wondering what a old-fashioned piano virtuosa, Elsa M. Anderson is her name. The M is important. We discover.
Nun, ich fragte mich, was so eine altmodische Virtuosin am Klavier wohl spielen würde. Und ihr Name ist nicht ganz uninteressant. Elsa M. Anderson. Wir erfahren nachher, was es mit diesem M in der Mitte auf sich hat am Ende des Buches. Und ich habe mich dann für Rachmaninow entschieden, weil ich dachte, da ist der Zugang am leichtesten. Weil er auch bekannt ist. Natürlich hatte ich auch überlegt, ob ich vielleicht einen außergewöhnlicheren Musiker nehme, vielleicht auch ein bisschen obskurer. Aber dieses Pianokonzert Nummer 2 ist etwas, was ja eben auch die Elsa M. Anderson oft gespielt hat. Und nun hat sie es eben komplett vermasselt und ist in einer Krise. Und die Frage ist, wie kam es dazu? Warum ist das geschehen?
What happens when, you know, what, why? That's what the book is about.
Jetzt haben Sie uns schon den Namen verraten, Mrs. Levy, Elsa M. Anderson heißt sie. Sie ist Mitte 30 und ja, sie verpatzt ein Rachmaninow-Konzert und flieht danach förmlich die Öffentlichkeit, taucht ab nach Griechenland, später Frankreich. Ich habe mich ehrlich gesagt erstmal gefragt, warum denn eigentlich? Sie ist ein weltberühmter Star, kann doch auch mal einen schlechten Tag haben, aber für sie fühlte sich an, als sei mit einem Schlag ihre Karriere beendet.
Yes. Well, what happens in that concert? She messes up.
Also was genau ist geschehen bei diesem Konzert? Sie hat dieses Pianokonzert Nummer 2 von Rachmaninow ist ja in Dresden entstanden, als Rachmaninow eine Depression hatte. Und was mit Elsa passiert, ist eine Spiegelung dieses Zusammenbruchs. Und sie hat 2 Minuten und 12 Sekunden eigentlich ihre eigene Komposition gespielt, während sie eigentlich Rachmaninow spielen sollte. Und sie spielt sozusagen ihr eigenes Werk. Und dadurch erfährt man, was sie alles jahrelang, jahrzehntelang in sich zurückgehalten hat. Sie hat sich hinter einem Schutzschild versteckt. Sie hat Mozart, Beethoven, Schubert immer wieder gespielt, aber sie hat sich eben nicht selbst ausgedrückt. Und man sagt ja immer, du musst dich selbst realisieren, du musst all das, was in dir steckt, herauslassen. Und das soll eigentlich uns das gut tun. Aber in dem Fall ist es ein sehr schmerzlicher Prozess. Und weil sie ihr eigenes Werk gespielt hat, ist sie auch diese Flucht angetreten. Und plötzlich fängt sie an, nur noch zweitklassige junge Musikstudenten zu nehmen und ja eine Lehrerin praktisch zu werden. Und all ihre Freunde sagen, du bist doch total verrückt, dann nimm dir doch wirklich gute Leute, denen du was beibringen kannst. Du könntest Professorin sein, du könntest wirklich etwas weitergeben. Aber anscheinend ist es genau das, was Elsa braucht.
But somehow this is what she needs to do.
Jetzt haben Sie schon ganz viel verraten, Mrs. Levy. Ich hätte mich jetzt gar nicht getraut, so offen zu legen auf dieser realistischen Ebene. Aber bleiben wir gerne noch bei dieser Figur und der Biografie von Elsa. Wir lernen auch, dass sie eigentlich anders heißt, nämlich Anne. Sie kennt ihre biologischen Eltern nicht, wird im Alter von 6 Jahren adoptiert von einem anderen Klaviervirtuosen. Arthur Goldstein heißt er. Er entdeckt sie, unterrichtet das Wunderkind am Klavier und wird zu einer, ja, schillernden, gebrochenen Vaterfigur. Wie würden Sie selbst das Verhältnis der beiden zueinander beschreiben?
Yes, it was a very interesting relationship to think about and to write.
Nun, das war eine sehr interessante Beziehung, auch während ich das Buch geschrieben habe, weil er ja jemand ist, der sie wirklich adoptiert hat im Alter von 6 Jahren und er ist ihr Vater, er ist auch ihr Lehrer. Das ist natürlich schon implizit eine sehr schwierige Beziehung. Er hat etwas sehr Liebenswertes und doch ist das Ganze sehr ausufernd, was die beiden da verbindet. Und es wird ziemlich schnell klar, dass Arthur Goldstein ihre Mutter gekannt haben muss. Und die Mutter hat die Tochter weggegeben, für die Adoption freigegeben. Und Elsa will überhaupt nicht wissen eigentlich, woher sie kommt. Arthur sagt einmal, hier, ich habe alle Dokumente, du kannst dir deine eigene Adoptionsgeschichte anschauen, aber sie lehnt das ab, sie will es nicht wissen. Und dann kommt es eben dazu, dass Arthur am Ende, und ich hoffe, dass ich damit nicht zu viel verrate, eben zu ihr sagt, deine Mutter, wenn sie vor einem Publikum gespielt hat, hat sich so tief verbeugt, dass sie ihre eigenen Füße gesehen hat. Wenn du dich verbeugst, dann nimmst du deine Arme nach oben und versuchst irgendwie das Publikum mitzunehmen. Also du hast nicht diese tiefe Verbeugung, du gehst irgendwie einen anderen Weg. Und es ist eine Geschichte über eine Musikreise, es ist auch eine Geschichte über eine Trauer, aber es geht auch um Vertrauen. Und diese Beziehung zwischen den beiden zeigt natürlich auch eine gewisse Gnadenlosigkeit auf, die immer entsteht, wenn man jemanden trainiert oder wenn man ihm etwas beibringt. Und davor habe ich großen Respekt. Und dann kommt noch hinzu, dann ist immer die Frage, was passiert, wenn man gleichzeitig auch noch Komponist ist. Und Arthur sagt einmal zu ihr, du bist nur eine Performerin, also du spielst es nur. Aber sie ist auch eine Künstlerin, also sie ist auch eine Komponistin. Und das ist irgendwie das Problem, um das es hier geht. Was ist, wenn man beides ist?
You're not a creator, you're a performer. But she is a creator. And that's the problem. Or the gift that's discussed in August Blau.
Es gibt eine wundervoll bildstarke Schlüsselszene im Buch. Ein Bösendorfer Flügel wird an einem Anhänger über einen Acker gezogen und Elsa ist 6 Jahre alt. Sie bekommt dieses Klavier und sie weiß intuitiv, dass es ihre Mutter ist, die ihr den Flügel schickt. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Mrs. Lewe, dass diese Szene ihre Lieblingsszene sei. Warum?
Yes, so the book starts, my novel starts in a flea market in Athens.
Und das Buch beginnt ja auf einem Flohmarkt in Griechenland, in Athen. Und Elsa Anderson beobachtet, wie eine andere Frau 2 mechanische Pferde kauft, die irgendwie tanzen können, die einen Mechanismus zum Tanzen haben. Und sie will eigentlich diese Pferde besitzen, um jeden Preis. Und man fragt sich, warum will sie unbedingt diese Pferde haben? Aber die andere Frau kam ihr eben zuvor. Und die Pferde, die hier zunächst diese mechanischen, tanzenden Pferde waren, sind etwas, was im Buch immer wiederkehrt. Also Pferde kommen immer wieder. Man hat richtig das Gefühl, den Atem der Pferde zu spüren. Und Elsa, als sie 6 Jahre alt ist und zum ersten Mal eben mit diesen Pferden konfrontiert wird und spürt, das ist ein Geschenk, was von ihrer Mutter kommt, wird regelrecht verfolgt von diesen Pferden. Und diese echten Pferde, die dann Ipswich in der britischen Landschaft aufgekreuzt sind, unter einem blauen Augusthimmel und die Mutter ihr gebracht hat. Und ich fand diese Szene sehr berührend, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe sie mir fast filmisch vorgestellt und ausgemalt. Eine 6-Jährige, 2 riesige Pferde transportieren ein wahnsinnig schweres Objekt über den Acker und dann eben auch diese Beklemmung, die die Kleine spürt, das hat was mit meiner Mutter zu tun.
And her excitement, her heart beating and her fear as well. Maybe it's from Mama.
Aber genau diese Frau auf dem Flohmarkt in Athen wird ganz wichtig im Roman, weil Elsa diese Frau ja verfolgt. Sie verliert sie, aber dann taucht diese Frau immer wieder, diese Unbekannte, immer wieder auf als eine Art ja Doppelgängerin im Roman. Und das ist ja ein ganz klassisches, traditionelles literarisches Motiv, Mrs. Levy. Was hat Sie denn an diesem Motiv gereizt, dass Sie Elsa praktisch diese Doppelgängerin gegeben haben, bei der man gar nicht weiß, ob sie tatsächlich existiert?
Yes, that's right. I've always wanted to write a doppelganger into one of my books.
Also ich wollte eigentlich schon immer eine Doppelgängerfigur in eine meiner Bücher mal hineinbringen. Und der klassische Doppelgänger, der verkörpert ja irgendwie so eine andere Seite von uns, wie so ein ziemlich einfaches Gut-Böse-Schema. Das ist ja das, was in der Literatur eigentlich vorherrscht, wenn es um Doppelgängerfiguren geht. Und ich wollte aber das ein bisschen verändern in meinem Buch und wollte, dass zwei Stimmen innerhalb Elsas existieren, die miteinander richtig diskutieren. Wir reden ja alle irgendwo miteinander. Wir führen alle diese Gespräche. Ich gehe jetzt nicht auf diese Party. Und dann als Gegenstimme, na klar gehst du auf diese Party. Nein, das ist zu weit weg. Nein, das ist nicht zu weit weg, sind ja nur 20 Minuten mit dem Auto. Ach, ich habe ja nichts anzuziehen. Natürlich hast du was anzuziehen. Du hast dieses wunderbare blaue Kleid. Also diese Art von inneren Diskussion, die kennen wir ja alle. Und dieser Doppelgänger oder diese Doppelgängerfigur hatte natürlich auch eine psychologische Funktion. Und man muss ja nicht verrückt sein, um mit sich selbst zu sprechen. Wir sprechen alle irgendwie zu uns selbst. Und diese Doppelgängerin von Elsa verfolgt sie ja durch vier Länder. Einerseits ist diese Figur da, um ihr Mut zu machen. Andererseits ist es auch so eine innere Stimme, die ihr sagt, warum lächelst du, wenn du gar nicht lächeln willst? Und sie treffen ja auch aufeinander. Es gibt ja eine Szene, wo die beiden aufeinandertreffen gegen Ende des Buches. Und das ist in einem großen Regensturm, in sehr stürmischem Regen. Und Regen war eben, und auch Wetter war eben sehr wichtig für mich, dass es genau in so einer Situation zu diesem Zusammentreffen kommt.
The two times that she actually meets her doppelganger, it's raining. So I wanted some weather to always be associated with their encounters together.
Ich habe Ihr Buch richtig gern gelesen, Mrs. Levy, vor allem wegen Elsa, die ich wirklich mochte, ihre Art. Sie ist auch so cool und wie sie alles so nebenbei erzählt. Sie ist ja auch die Ich-Erzählerin. Sie wirkt ganz normal, überhaupt keine exaltierte Künstlerinnen-Diva, was sie ja durchaus sein könnte. Man spürt, dass sie ihre Identität als Pianistin allmählich verliert, ja, verlieren möchte, aber gewinnt sie denn eine neue? Am Ende war ich ein bisschen ratlos, muss ich gestehen.
Ah, yes, well, Elsa by the end has written her composition.
Nun, Elsa am Ende des Buches hat ja ihre Komposition zu Ende geschrieben. Und sie hat sie Arthur auch vorgespielt, mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Aber nachdem sie Arthur ihre eigene Komposition vorgespielt hat und endlich all das ihm gezeigt hat, was so lange in ihr geschlummert hat, sagt er, und jetzt denk an all die schönen Dinge, die du von jetzt an tun kannst.
He says, think of all the beautiful things you can do now.
In einem Interview mit der Zeitschrift The New Yorker haben sie gesagt, in August Blau würden sie einen Versuch über Reveal und Conceal machen, also über das Zeigen, sich offenbaren und das Verbergen. Ich finde das eine schöne Metapher für die Kunst überhaupt. Also sie zeigt so viel, wie sie verbirgt. Würden Sie dem zustimmen? Ist das nicht das eigentliche Thema von August Blau?
I think that you're right about picking up on the way that art reveals. And it conceals.
Ja, Sie haben recht, wenn Sie Kunst als etwas klar erkannt haben, dass man gleichzeitig verbirgt und offenbart. Weil Kunst ist ja nicht da, um die Geheimnisse des Lebens zu erklären oder zu erklären, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen, sondern es ist ja wie ein ständiges Gespräch, das wir führen zu Dingen, die existenziell sind und Dinge, die auch wiederum in uns stecken. Und ich würde sagen, dass August Blau, dass es darum geht, eine Identität zu finden, aber auch eine Identität wieder zu verlieren.
Finding an identity and losing an identity.
August Blau, der neue Roman von Deborah Levy. Jetzt im Zürcher Aki Verlag auf Deutsch, übersetzt von Marion Hertle. Die 176 Seiten kosten 24 Euro. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Miss Levy, für Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being with us.
Thank you.
Und unser Gespräch mit Deborah Levy hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm besten Dank. Ende September ist schon wieder Zeit, also unseren Mops des Monats auszuführen, unseren Lesartpreis für die ulkigsten, schrägsten, originellsten Buchtitel. Und Hans von Trotha hat für diesen Monat echt viele gefunden, vor allem in einem Dauerseller-Genre.
Der Mops des Monats.
Zwar gibt es sie noch, die Ratgeber, die alles versprechen, vollständig und wahrscheinlich auch noch sofort, wie gesund, stark, schön. Aber das Buchregal hat auch die Vorsicht entdeckt. Eine gewisse Verunsicherung zeigt sich auf den Covern, wenn auch natürlich nur gespielt, wir haben es hier schließlich mit Marketing zu tun. Etwa, wenn in dem UFO-Titel »Die Wahrheit ist irgendwo da draußen« dem irgendwo in Klammern ein N vorgestellt ist, es also genauso gut heißen kann, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen. Genauso in »Mein Leben ist ein Märchen«, das hat in Klammern ein K vor dem Ein, kann also auch kein Märchen sein. Oder wenn die Titelgrafik eines Bestsellers auf den ersten Blick »Alles, was Sie wissen müssen« verspricht, das klassische Sachbuch- und Ratgeberversprechen, dem »Alles« aber fast verschämt in anderer, kleinerer Schrift und leicht schräg ein »Fast« davor gesetzt wurde, also nur fast alles, was Sie wissen müssen. In »Immer ist was, nie ist nix« schimmert, wenngleich etwas matter, ein legendärer Mops-Preisträger von 2014 durch, nämlich »Immer ist was, weil sonst wär ja nix«. Und obwohl immer was ist, entnehmen wir dem Septemberprogramm auch die Information, es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Besonders aufschlussreich für den Zustand der jeweiligen Gegenwart, im Mops des Monats, monatsaktuell überprüfbar, ist das Universum der Kochbücher. Da gibt es im September pünktlich zu dem Zeitpunkt, da die Zeitschrift Beef, Untertitel »Männer kochen anders«, ihr Erscheinen einstellt, tatsächlich versuchsweise noch einmal ein Buch mit dem Titel »Kochen für Männer«. Und noch ein Trend, die große weite Welt der psychologischen Ratgeber und die noch größere, noch weitere der Kochbücher verschmelzen allmählich. Dafür sprechen Titel wie »Ernährung für mentale Gesundheit«. Versuchsweise wird dieser Verschmelzungsvorgang jetzt auch für Kochbücher und Kunstbücher unternommen, und zwar ziemlich unverschnörkelt mit Kunstkochen. Der Mops behält das im Auge. Und apropos Kunst, der Band »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst« leitet am Ende der Mops-Shortlist eine geradezu ausufernde Sektion von Wortspielen und Titelabwandlungen ein. Noch zum Kochbuchbereich, wenn auch eher in die Reihe »Letzte Abendmahle«, gehört die Abwandlung von »Fine Dining« zu »Fine Dying«. Dazu passt dann »Übung macht den Mörder«, dazu wiederum »Oma, ich fahr schon mal den Rollstuhl vor«. Alte weiße Frau war eine Frage der Zeit, Klimaballerina vielleicht auch. Wer im Jetzt lacht, lacht am besten, ist dagegen eher eine Überraschung, während die Originalität bei »Stille Wasser sind mies« doch deutlich schwächelt. Es müsste wenigstens »Stille Wasser sind mief« heißen, das aber würde halt gar nichts mehr bedeuten. Fehlen die Tiere. Aus diesem Bereich, Wortspiele kombiniert mit Tieren oder umgekehrt, kommt der Mops des Monats September. Während ein Titel wie »Die Katze des Papstes« so neugierig macht und eines Wortspiels nicht bedarf, scheint das bei anderen Ratgebern zum gleichen Thema, also Katzen, nicht etwa Päpste, nicht so zu sein. Und so nennt sich ein Buch, das immerhin verspricht, das geheimnisvolle Wesen deiner Katze endlich richtig verstehen und verdient sich damit den Mops des Monats das große Mietsverständnis.
Das ist also unser Mops des Monats. Der Ehrentitel geht an das große Mietsverständnis, das geheimnisvolle Wesen deiner Katze endlich richtig verstehen. Bei Heine ist das Buch erschienen, wenn das mal kein Weihnachtsgeschenk-Bestseller wird.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um eine Liste geht es jetzt und wie man sie liest. Eine Liste von Toten und Überlebenden, nämlich aus furchtbarer Zeit, von Menschen, die beim Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 gekämpft haben und nun wieder auftauchen im Buch der polnischen Autorin Hanka Krupinska. Es heißt schlicht »Die Liste lesen«. Jetzt endlich, nach mehr als 20 Jahren, gibt es eine deutsche Übersetzung. Im Studio ist unser auch literarischer Polenexperte Martin Sander. Guten Tag.
Ja, guten Morgen, guten Vormittag.
Was ist das für eine Liste, Herr Sander? Was steht da drauf? Wer steht da drauf?
Ursprünglich war es eine Liste von Überlebenden. Also nach Ende des Ghetto-Aufstands im Mai, Juni, Juli, man weiß die Zeit nicht ganz genau, haben sich einige der Überlebenden getroffen und haben eine Liste der Gefallenen aufgestellt. Und das sind ungefähr 220 Namen sollen das gewesen sein. Und die sind dann im Laufe des Jahres 1943 in einem per Mikrofilm nach London geschickt worden. Und da sind sie von der Autorin Anka Gropinska wiederentdeckt worden, Anfang des 21. Jahrhunderts. Ja, und aus dieser Liste hat die Anka Gropinska dann eine andere Liste gemacht. Das heißt, sie hat sie ergänzt. Sie hat auch Namen von Überlebenden hinzugefügt. Sie hat auch Namen von Kämpfern im Ghetto, die aber nicht jüdischer Herkunft sind, die also die Kämpfer unterstützt haben, mit einbezogen. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, sie hat also zu diesen alphabetisch verzeichneten Personen dann die Geschichte aufgeschrieben, das, was sie gehört hat. Also es ist geworden, ist eine Art kleine Enzyklopädie alphabetisch geordnet geworden.
Es sind also die todesmutigen Männer und Frauen, die den Kampf im Ghetto gegen deutsche SS- und Polizeieinheiten gewagt haben, mit eingeschmuggelt und selbst gebastelten Waffen. Es war ein aussichtsloser Kampf. Die Aufständigen rechneten damit, dass sie sterben würden. Wer waren denn diese Menschen?
Ja, sie waren überwiegend jung oder sogar sehr jung. Die Älteren waren vielleicht 40, die Jüngeren waren 17, 18, 20, 21 Jahre, diese Frauen und Männer. Und sie hatten sich formiert zu einer jüdischen Kampforganisation schon 1942, als die Deutschen die großen Deportationen in die Vernichtungslager vom Warschauer Ghetto aus transportiert haben. Man sah, man wäre als nächster dran. Es gab schon im Januar 1943 einen kleinen gewaltsamen Widerstand dieser Organisation. Es gab noch eine zweite. Diese Organisation war etwas links ausgerichtet politisch. Es gab aber auch noch eine andere, etwas konservative jüdische Kampforganisation. Die haben zusammen den Aufstand getragen. Ja, was sind das für Leute? Also der bekannteste ist Marek Edelmann als Überlebender, Kommandant dieser jüdischen Kampforganisation. Er ist erst 2009 gestorben und er hat ja auch das Vorwort beigesteuert und hat eine Fülle von Erinnerungsliteratur beteiligt. Es gibt aber auch weniger bekannte, aber sehr wichtige Personen. Ich nenne mal ein Beispiel, Luba Silbeck-Gavisar. Das ist eine Frau, eine Kämpferin im Ghetto gewesen, die dann aber auf der sogenannten arischen Seite, also außerhalb des Ghettos, ein Hauptquartier konspirativ für diese Kampforganisation vor dem Aufstand aufgebaut hat, die dann auch mitgekämpft hat und die später nach Palästina gegangen ist und in Israel 2011 gestorben. Auch von ihr gibt es Erinnerungen. Und dann gibt es aber demgegenüber sehr, sehr viele kurze Informationen, knappe, unvollständige von denen, die eben gefallen sind, von denen man wenig weiß. Und das ganz ungeglättet stellt die Autorin Anka Gropinska auch so vor. Und dann hat sie noch eine Gruppe, das habe ich schon ganz kurz angedeutet, mit reingebracht. Das sind eben die polnischen Helfer, also auch Kämpfer im Ghetto, die zum Beispiel dafür gesorgt haben. Es gibt also da natürlich so bürgerlich anmutende, makellose Biografien von Polinnen, die sich aufgeopfert haben für den Ghettoaufstand. Aber es gibt auch so ein bisschen so, ja, fragwürdige Typen. Ich nenne mal einen Kschatschek, heißt der, ein ehemaliger Polizist. Kleiner Strauch heißt das. Der hat auch soll mit den Deutschen kooperiert haben und ist dann irgendwann Ende 43 Stunden. Also solche Personen kommen auch vor.
Wer ist diese Autorin Anka Gropinska und Martin Sander? Und warum erscheint dieses Buch so spät in Deutschland? In Polen kam es 2002 erstmals heraus.
Ja, Anka Gropinska war auch im diplomatischen Dienst. Sie ist auch Historikerin, aber sie schreibt dieses Buch nicht, um die historische Wahrheit zu finden, sondern sie sagt immer, sie schreibt das auf, was sie hört. Es bleibt in ihrer Widersprüchlichkeit der einzelnen Quellen bestehen. Man weiß nie ganz hundertprozentig, ob das jetzt die Wahrheit ist. Und das bringt die Übersetzung im Übrigen auch sehr gut rüber. Sie hat diese Arbeit mit den jüdischen Überlebenden dann danach auch fortgesetzt, hat weitergeforscht. Es wird also wahrscheinlich noch etwas von ihr auch in Deutschland erscheinen. Warum es nicht rausgekommen ist, ja, weil sich kein deutscher Verlag dafür entschieden hat. Wer nur noch was Genaueres erfahren will, kann heute um 19 Uhr, sofern er von Berlin aus zuhört, in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit der Autorin Anka Gropinska und mit dem Übersetzer Andreas Volk diskutieren.
Die Liste lesen, das Buch von Hanka Krupinska, jetzt auf Deutsch im Metropol Verlag veröffentlicht, übersetzt von Andreas Volk mit 239 Seiten für 26 Euro. Martin Sander hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich habe diese Geschichte mir ausgedacht. Ich habe eine Welt abgebildet, die meiner Wahrheit entspricht.
Mit 9 Jahren kam Behzad Karimkhani 1986 aus dem Iran nach Bochum. Deutsch lernte er mithilfe eines Lexikons, er dealte mit Drogen, betrieb eine Bar in Berlin. Im letzten Jahr erschien sein erster Roman Hund, Wolf, Schakal, der auch für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert war. Heute liest Behzad Karimkhani daraus in Oberursel.
Es ist die Welt der Messerstecher, der Kleinkriminellen. Es sind einfache Jungs, sind auch alles Loser. Am Ende haben die keine Antworten für Fragen, die ihnen gestellt werden und sind so den Zentrifugalkräften des Lebens total ausgeliefert.
Hund, Wolf, Schakal. Die Lesung mit Behzad Karimkhani heute um 19.30 Uhr im Kulturcafé Windrose in Oberursel, Ende Oktober in Mannheim.
Griffe werden langsam mechanisch. Mit dem Cutter aufschneiden, den Karton mit 20 Kilo Tofu öffnen.
2,5 Jahre arbeitete Joseph Pontus in der Lebensmittelindustrie am Fließband, sortierte Fertiggerichte und Fische, wischte Blut von zerlegten Schweinen weg. Am laufenden Band heißt das Buch, das der Franzose über seine Erfahrungen geschrieben hat. Es ist Gedicht, Manifest und Roman über eine Form der modernen Sklaverei und am Samstag in Bochum auf der Bühne zu sehen.
Den Tofu eine Zeit lang abtropfen lassen. Eine Zeit lang ist der Tofu einmal abgetropft, fülle ich ihn in einen Bottich.
Am laufenden Band Aufzeichnungen aus der Fabrik, inszeniert von Tom Schneider, am Samstag um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in Bochum. Die nächste Vorstellung ist am 29. Oktober. Das derzeit wegen Schlägereien in die Kritik geratene Freibad ist der Ausgangspunkt für den neuen Roman von Stefan Lohse, Das Summen unter der Haut. Auf seiner Lesung, heute in Recklinghausen, nimmt uns der Hamburger Autor mit in den Sommer 1977 auf die Liegewiese mit Chips, Eis und erster Liebe. Die Hormone des 14-jährigen Julis geraten durcheinander, als ein Neuer die Klasse betritt. Axel aus der Hochhaussiedlung, Stefan Lohse.
Juli ist mit der Freundschaft auch auf der Suche nach einem neuen Leben. Und für mich war das Leben in Hochhaussiedlungen immer das andere Leben. Ich glaube, ich habe auch schon früh begriffen, dass dort arme Leute wohnen. Aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass Familienleben in Hochhäusern anders abläuft als in Einfamilienhäusern.
Das Summen unter der Haut. Stefan Lohse liest heute in der Buchhandlung Kapitel 2 in Recklinghausen. Beginn 19.30 Uhr.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Und von diesen aktuellen Terminen zu unserer aktuellen Sachbuchliste, die wir heute veröffentlichen, zusammen mit der Zeit. Große Biografien sind darauf, zu Hannah Arendt und Wolfgang Herrndorf etwa, ein mächtiges 900-Seiten-Werk von Karl Schlögl über die USA. Und das hat heute früh im Programm unsere Jurorin Susanne Billig zu dem Buch des Terrorismusexperten Peter R. Neumann gesagt. Die Logik der Angst heißt es und beleuchtet die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln.
Ich habe mit Gewinn gelesen das Buch Logik der Angst von Peter Neumann, Experte für Radikalisierung. Der sieht sich rechtsextreme Bewegungen in Geschichte und Gegenwart an und beschreibt zunächst mal sie in ihrer Unterschiedlichkeit. Faschismus ist etwas anderes als rechtsesoterisches Denken. Rechte Landkommunen, Identitäre sind was anderes als Rechtsterroristen. Aber es gibt gemeinsame Wurzeln, sagt er, der Glaube an eine natürliche Ordnung, an festgezurrte Identitäten, politischer Pessimismus, der Untergang ist nah. Und da sind wir schon bei dieser titelgebenden Logik der Angst, wenn dann ein Bevölkerungsaustausch an die Wand gemalt wird oder die Befürchtung, dass Fremde uns haltlos überrennen. Leider, wie man im Moment merkt, eine sehr wirkmächtige Propaganda. Wobei der Autor immer auch aufzeigt, welche Merkmale jeweils eine demokratische Denkkultur kennzeichnen.
Unsere Jurorin Susanne Billig über das Buch von Peter R. Neumann, Die Logik der Angst, jetzt auf unserer frisch veröffentlichten Sachbuchliste, Bestenliste für Oktober. Komplett und kommentiert finden Sie sie unter deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Dinge des Lebens. 13. PS.
Muster möglicher Welten.
Der Exoplanet Proxima b hat einen Erdähnlichkeitsindex von 0,87. Ähnlich zur Erde? Ach, was wird denn das sein? Gibt es dort auch Brasilien, gar noch die Sowjetunion oder den Bodensee? Glauben die Leute da an Jesus Christus, an Gandhi oder an einen Roboter? Er ist ja schon ziemlich nah, der Proxima b. Sein Stern ist unser nächster, gleich hinter der Sonne. Er ist sicher perfekt rund, aus Stein und auch schön. Hat ja immerhin einen Erdähnlichkeitsindex von 0,87. Da kann wahrscheinlich kaum einer mithalten. Außer der Erde natürlich.
Endlos ist das All. Und endlos ist der Fall Commander Kobayashis und des Raumschiffs La Fenice. Wo aber das Wissen nicht hinreicht, scheint die Hoffnung auf. Mythen und Legenden sprechen vom verlorenen Da, einer Formel oder Form, einer Folge von Lauten oder Farben, einem Gesetz der Ästhetik oder der Mathematik. Das verlorene Da, heißt es, schafft Klarheit, gibt den Ton an, weist die Richtung. Vielleicht ist Da das Ziel, ist die Suche nach Da. Die Mission der Raumfahrer, die sich, wie wohl von Kobayashi angeführt, immer und immer neu erfinden müssen.
Es war einer der ganz großen Bucherfolge der frühen 2000er Jahre. Der Roman Die Mittagsfrau von Julia Frank. Mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, verkaufte sich die Geschichte über eine junge Frau in der Nazizeit über 1 Million Mal. Viel diskutiert wurde damals vor allem über das Ende. Die traumatisierte Hauptfigur Helene setzt nämlich ihr Kind aus, verlässt ihren Sohn an einem Bahnhof. Diese Debatte könnte vielleicht jetzt wieder aufflammen, wenn heute der Film Die Mittagsfrau in die Kinos kommt. Bettina Peulicke hat ihn schon gesehen.
Wo ich herkomme, erzählt man sich die Geschichte der Mittagsfrau. Wenn sie kommt aufs Feld in der Mittagshitze, muss man mit ihr sprechen, so heißt es. Sonst wird man verrückt.
Die Mittagsfrau, obwohl titelgebend, ist ein mythisches Wesen, das im Roman wie im Film nur sehr sporadisch und als Metapher erwähnt wird. In erster Linie geht es um Helene, eine junge Frau aus dem kleinbürgerlichen Bautzen, die schon früh den Wunsch hegt, Medizin zu studieren. Ihr und ihrer Schwester Martha bietet sich die Chance, zu ihrer Tante nach Berlin zu ziehen. Helene findet Arbeit in einer Apotheke und versucht, ihr Abitur nachzuholen. Während ihre Schwester das ausschweifende Leben in den goldenen 1920er Jahren ausgiebig und zunehmend drogenumnebelt genießt. Helene hingegen trifft Karl, einen poesieliebenden, linken Intellektuellen.
Du, wir wollen uns tief küssen.
Sie sagen das so optimistisch, dabei ist es so ein trauriges Gedicht.
Es ist optimistisch.
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Das nennen Sie optimistisch.
Aber ja, doch, es geht um eine Sehnsucht, die pocht, ja, um einen verheißungsvollen Kuss.
Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Helene will studieren und nicht Mutter sein. Karl wird auf offener Straße von SA-Truppen erschlagen. Bald darauf übernehmen die Nazis die Macht. Als Tochter einer jüdischen Mutter hat sie es immer schwerer. Sie arbeitet als Krankenschwester im Hospital und wird von Max, einem SS-Offizier, umworben.
Schwester, könnten Sie meinen Puls fühlen? Mein Herz rast.
Seit wann haben Sie dieses Herzrasen?
Seit ich Sie zum ersten Mal gesehen habe. Nächste Woche werde ich entlassen. Darf ich Sie dann ausführen? Bitte nur ein einziges Mal, danach sind Sie mich los. Wenn Sie mich dann noch loswerden möchten.
Jahre später wünscht sich Helene nichts sehnlicher, als Max loszuwerden. Er hat ihr Papiere besorgt, die sie als Arierin ausweisen. Dafür hat sie ihn geheiratet, sich ihm völlig untergeordnet und nach einer Vergewaltigung sein Kind bekommen, zu dem sie keine emotionale Nähe aufbauen kann.
Bist du ein Gespenst? Mutter, sag was.
Ich bin kein Gespenst.
Kommt Vater uns bald besuchen?
Stimmt.
Vater sagt, dass du ein blindes Herz hast. Aber das glaube ich nicht.
Als der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands zu Ende geht, befreit auch Helene sich und lebt endlich ihr eigenes Leben. Mala Emde spielt Helene, diese ambivalente Protagonistin, die ihre Träume und Wünsche stets als Spielball gesellschaftlicher und politischer Umstände opfern muss, zurückgenommen und gleichsam sehr stark. Die Mittagsfrau ist kein unterhaltsamer Film, aber einer, der zutiefst berührt und heutige Freiheiten vielleicht auch noch mal verdeutlicht.
Der Film Die Mittagsfrau von Barbara Albert nach dem Bestsellerroman von Julia Frank ab heute im Kino.